Was würdet ihr sagen, war der berühmteste, bekannteste König in Israel? David? Noch andere Meinungen? Saul, hat jemand gesagt? Hiskia? Jetzt können wir noch ein paar aufzählen, ne? Aber ich glaube, es fing schon mit David ganz gut an. Also ich denke auch David, ne? Irgendwie, also wenn man Menschen fragt, so Könige Israels, ne, dann wird wahrscheinlich David schon recht weit oben stehen, glaube ich. Gott hatte David erwählt, als er noch ganz jung war, als es noch nicht danach aussah, dass er mal König werden würde. Er hatte erkannt, dass Davids Herz für Gott, für ihn schlug, dass er Gott liebte. Aber eine interessante Kombi, David war nicht nur König, der war auch ein begnadeter Musiker. Das ist ja nicht so eine häufige Kombi, glaube ich. Ich habe vor kurzem irgendwie, ein aktueller Präsident war irgendwie auch vorher Sänger in Lateinamerika. Habt ihr das irgendwo? Nee, ich habe da Bundeskanzler Scheel. Okay, das ist jetzt wieder eine andere Gegend. Okay, ja, na gut. Aber bei David war das eben auch so, ne? König und ein begnadeter Musiker. Er textete und komponierte Lieder, die weltberühmt wurden. Für alles, was er erlebt hatte, verfasste er auch Lieder. Und ich glaube, das war für ihn auch so eine gute Art und eine gute Möglichkeit, das auch zu vertonen und weiterzugeben, was er so erlebt hatte. Und das waren eben nicht nur schöne, rosige Sachen. Für alles, was er erlebte, verfasste er Lieder. Für Erfahrungen, Gedanken und Gefühle. Und Gott ließ ja David eine ganze Menge gelingen. Aber David war eben auch nicht nur ein Musterknabe. Er tat auch Dinge, die Gott nicht ganz so gut gefallen haben. Und David hatte, wie viele, viele andere Könige auch, zu der Zeit viele Feinde. Es gab eine Zeit, da war David vollkommen verzweifelt, weil die Feinde ihm so sehr nachgesetzt hatten, dass er sogar auch um sein Leben fürchten musste. Sie lachten über ihn, sie machten seinen Glauben an Gott lächerlich und bis hin, er merkte es auch körperlich, dass seine Kraft, seine Muskelkraft dadurch auch angegriffen war. Er betete und spürte Gott irgendwie nicht mehr. Gott schien nicht mehr auf ihn zu antworten. War Gott überhaupt noch da? Hat er ihn vielleicht verlassen? Hat er sich was zu Schulden kommen lassen? Gerade jetzt, wo es ihm schlecht ging. Und so verzweifelte er immer mehr, wurde auch körperlich, das korrespondiert ja ganz oft, immer schwächer und er wusste keinen Rat mehr. Und dann fiel ihm ein, ach ja, mit letzter Kraft, das hat mir immer geholfen, ich schreibe das mal auf in einem Lied. Und dieses Lied wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Ich habe hier die Schriftrolle ausgewählt vom Psalm 22. Psalm 22. Ein Psalm Davids vorzusingen nach der Weise der Hirschkuh der Morgenröte. Wollt ihr das wirklich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also David konnte das wahrscheinlich. Bei mir klingt das eher, ein bisschen anders. Ich lese es erstmal, ne? Vorübergehend. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen, du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, du bist mein Gott von meiner Mutterschoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihre Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leib wie geschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, aber sie schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile, mir zu helfen. Errette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der wilden Stiere. Und wenn der Psalm hier zu Ende wäre, das wäre schon ergreifend, wäre schon interessant und ergreifend. Aber bei den meisten Psalmen und auch bei diesem Psalm gibt es eine Wendung. Einen anderen Blick, eine neue Perspektive. Und die beginnt im Vers 22 mit dem zweiten Teil. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun unter meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmt den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehrt ihn, all ihr Nachkommen Jakobs. Und scheut euch vor ihm, all ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und da er zu ihm schrie, hörte er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, alle Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Ihn allein werden anbeten alle Großen auf Erden. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindesbein. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird, denn er hat's getan. Soweit der Psalm 22. Und so vom Gefühl ist der so wie viele, viele andere Psalmen. Ne? Also ein erster Teil, wo jemand, in dem Fall David, klagt ohne Ende. Die Feinde, die Missstände, die Umstände. Und er merkt bis hin zu einem körperlichen Verfall, ne? Dass die Kräfte weniger werden. Und dann gibt es so eine Wendung, wo er sich daran erinnert, dass Gott immer eingegriffen hat und es auch hier tun wird. Wenn es vielleicht auch noch zum Zeitpunkt des Schreibens noch gar nicht in Aussicht stand. Interessant ist hier die Anweisung ganz am Anfang. Ein Psalm Davids vorzusingen nach der Weise der Hirschkuh am Morgen, in der Morgenröte. Und das ist, ja, das unterscheidet schon mal diesen Psalm von manch anderen, weil ne, diese Weise wird jetzt nicht in jedem anderen Psalm so erfordert. Möchte jemand mal anstimmen, wie das klingen kann? Jürgen, das ist gar nicht schlecht. Genau. Ich hab mein Originalton mitgebracht. Ne? Kann der Carsten mal sagen, ob er das so nachempfinden kann? Genau. Aha. Ja, danke. Genau, also das war die Antwort der Hirschkuh, ne, auf deinen Brunstschrei, Jürgen. Also du hast Chancen, glaube ich. Ich glaube, ne? Genau. Das war original, eine Hirschkuh. Und ganz lang, ich habe mich gefragt, was ist denn überhaupt eine Hirschkuh? Und ich muss bekennen, ganz, ganz lange habe ich noch gedacht, ich habe gedacht, das Männchen heißt immer Hirsch und das Weibchen heißt Reh. Ich weiß, habe ich aber wirklich noch ganz lange gedacht. Und ich bin dann ganz schön umgefallen, als ich mal gehört habe, dass das nicht so ist, sondern genau jetzt mal, genau, also ne, der Hirsch, das Männchen und das Weibchen, die Hirschkuh, und bei den Rehen ist es eben der Rehbock und die Rike. Auch Ricke genannt. Genau. Die Anweisung am Anfang von diesem Psalm 22, es zu tun wie die Hirschkuh in der Morgenröte, könnte sein, dass es auf den zeitlichen Rahmen, auf den Zeitpunkt ankommt, weil ich hoffe, dass der Carsten ein bisschen den Kopf zustimmend nickt. Weil es gibt ein Jagdverbot für Hirsche ab Sonnenaufgang. Habe ich mal? Nee? Ah, Mist. Ja. Oder Untergang. Ach, sowas. Genau. Irgendwas war da mit Sonne. Und ja, es ist tatsächlich so, dass die Hirschkuh vor Sonnenaufgang, ne, sich immer schon mal bemerkbar macht. Also das, was wir, also nicht das vom Jürgen, sondern das Original, was wir gehört haben, ne, die Hirschkuh, die vor Sonnenaufgang schon mal auf sich aufmerksam macht, ne, falls da vielleicht irgendwelche Hirsche in der Nähe wären, ne, hier bin ich und so weiter, für weitere Aktionen. Und das ist vielleicht eine Einladung sich an Gott zu wenden, diesen Psalm zu lesen, zu beten, ne, vor Sonnenaufgang. Ne, das könnte quasi am Anfang dieses Psalmes 22 dahinter stecken. Wir sind also jetzt, wie ihr merkt, ein bisschen spät dran. Die Morgenröte ist vorbei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr habt es sicherlich gemerkt, beim Lesen in diesem Psalm gibt es so viele Parallelen, so viele Parallelen zu dem, was Jesus am Kreuz in der Zeit gesagt und empfunden hat. Und mein Gott, warum hast du mich verlassen? So fängt David auch hier seinen Psalm an. Voller Schmerz hatte David das aufgeschrieben. Er wusste es einfach nicht, warum er Gott irgendwie nicht mehr so empfand, warum aus seiner Sicht sich Gott so weit entfernt hatte. Er klagte es Gott, der ihm dabei heraushelfen sollte und natürlich ihn erretten und ihm im besten Fall wieder begegnen sollte, seine Nähe, seine Gegenwart zeigen sollte. Und er klagt es Gott und sagt, seine Feinde lachen ihn aus und sie lachen auch seinen Glauben an Gott aus und sie lachen letztendlich sogar über Gott selber. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, drastische Worte, die David hier in diesem Psalm findet. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leib wie geschmolzenes Wachs. Und immer wenn wir diese harten, drastischen Worte lesen, kann es sein, dass uns das auch so als vorkommt, als wenn das Jesus auch so empfunden hätte am Kreuz. In mir ist nichts Starkes mehr. Ich fühle mich so schlapp. Mein Mut ist völlig verloren gegangen. Mein Herz ist butterweich, weggeschmolzen wie Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Ich fühle mich zerschlagen und bin wie ausgetrocknet. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben, durchbohrt. Ich kann nichts mehr anpacken und ich kann meinen Weg nicht mehr gehen. Und sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Alles nehmen mir meine Feinde weg. Sie stellen mich vor den Leuten bloß. David wurde nicht gekreuzigt. David hat eine sicherlich schwierige Verfolgungssituation erlebt, wo ihm Leute sicherlich auch nach dem Leben getrachtet haben. Und es ist erstaunlich, dass es so viele Parallelen, so viele Ähnlichkeiten gibt, die wir von Jesus am Kreuz kennen, hören, wissen und eigentlich auch so zuordnen würden von dem, was wir in diesem Psalm 22 lesen. Das hat David alles so aufgeschrieben. Und da merkt man, dass er in der Situation eben nicht dieser große, souveräne König war, der auf seinem Thron sitzt und gute, weise Entscheidungen trifft zum Ausbau und zur Stabilisierung des Reiches mit den größten Ausdehnungen damals. Er hat nur noch Todesangst. Aber manchmal helfen einem ja solche Worte, die ein anderer vielleicht schon mal aufgeschrieben hat, wenn sie zu den eigenen Worten werden, wenn man selber manchmal vielleicht gar nicht so recht weiß, was man beten soll. Vielleicht sind unsere Situationen nicht ganz so krass, dass uns Leute nach dem Leben trachten, aber es gibt schon eine Menge Situationen, die uns zu schaffen machen können und wo es eigentlich ganz gut ist, auch mal so deutliche, krasse Worte zu nehmen und zu überlegen, kann ich die, darf ich die, soll ich die auch gebrauchen, um sie Gott zu sagen. Und vielleicht denkt ihr euch, naja, so genauso schlimm wie bei David oder schon bei Jesus, na so schlimm ist es ja bei mir noch nicht. Aber auch wenn es nur in diese Richtung geht, geht es mir manchmal damit besser, wenn ich etwas habe, womit ich das ausdrücken kann. Auch wenn es sicherlich das, was David und besonders das, was Jesus erlebt hat, nochmal eine ganz andere Hausnummer war. Damals, als Jesus gekreuzigt wurde, als er am Kreuz hing, da hatte er auch Todesangst. Und sicherlich wird euch jetzt das auffallen, auch als Jesus am Kreuz hing, da spürte er Gott nicht mehr. In seiner Not, in der Situation, als er die kompletten Sünden aller Menschen auf sich, auf das Kreuz gelegt bekam, hatte er Todesangst und schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Natürlich wusste Jesus, dass Gott ihn nicht verlassen hat, aber an der Situation hat er das vielleicht so empfunden, diese scheinbare Trennung. Und vielleicht kennen wir das auch. Manchmal braucht es viel weniger. Manchmal nur ein Zweifel oder irgendeine schlechte Hiobsnachricht, dass wir uns auch manchmal so empfinden, als wenn Gott uns verlassen hätte. Und eigentlich wissen wir es ja vom kognitiven Nein. Er hat es zugesagt, er wird uns das ganze Leben lang begleiten. Und wenn wir uns auf ihn eingelassen haben, wenn wir uns ihm ausgeliefert haben mit all unseren Entscheidungen, dann wissen wir, dass er uns an die Hand genommen hat und bis in diese Ewigkeit führen wird. Aber manchmal fühlt sich das eben so anders an. Und Jesus hatte auch Schmerzen. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leib wie geschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Wir wissen, Jesus ist ja an das Kreuz genagelt worden und vorher ausgepeitscht, eine schreckliche Situation. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben, durchstochen. Die Soldaten, die ihn gekreuzigt hatten, hatten ihm auch die Kleidung weggenommen. Sie machten ein Würfelspiel, wer denn die Kleidung, diesen roten Mantel von Pilatus, behalten durfte. Alle meine Kleider teilten sie unter sich und warfen das Los um mein Gewand. All das hat David schon aufgeschrieben und alles das hat Jesus am Kreuz selber nochmal so erlebt. Alles das hat er ausgehalten, damit wir das nicht nochmal aushalten müssen. Bei einem Gericht, das auf alle Menschen wartet. Es wird einmal für einen jeden Menschen von uns ein Gericht geben. Und wenn du es geschafft hast, hier zu der Zeit, wo du lebst, egal wie lang, dich an diesen Jesus ranzuhängen und ihm grundlegend zu vertrauen, dann kannst du wissen, dass er sich in dieser Gerichtssituation für dich verbirgt, dich in Schutz nimmt und dich bei dem Vater vertritt. Und deswegen können wir ihm auch jetzt schon alles sagen, das, was uns belastet, das, was uns Mühe macht, auch diese Kleinigkeiten, wo wir vielleicht manchmal denken, das ist so wie beim Abendmahl, wenn wir sammeln, ne, wer ist denn krank, wer hat denn welche Sache hinter sich, und dann ist es oft so, dass wir uns fast nur trauen, die großen Sachen zu nennen, wenn jemand im Krankenhaus war oder ist. Ne, das ist so vorzeigbar, das ist so akzeptiert, aber wenn du irgendwelche Gelenkschmerzen seit Wochen hast, ach, das wird schon wieder, das kann ich doch jetzt nicht bringen, andere sind doch viel schlimmer dran. Aber ich glaube, diese Psalmen mit diesen krassen Erlebnissen, auch von David, die laden uns ein, auch die kleineren Dinge an Gott abzugeben, ihm zu sagen. Wir müssen das nicht aushalten, weil auch dafür, auch für den kleinsten Zahnschmerz, für die kleinste Warze, für alles, alle Unzulänglichkeiten, für jedes Versagen, auch die kleinen, ist Jesus am Kreuz gestorben. Und alles, was daraus folgt, es geht ja nicht nur um körperliche Befindlichkeiten, sondern wie gehe ich damit um? Vertraue ich weiterhin auf diesen Jesus? Oder sage ich, das hat seine Zeit gehabt, als ich hier auf der Erde war das gut und richtig und wichtig, und dann können wir im Neuen Testament ja Geschichten ohne Ende lesen, wie er geheilt hat, aber heute haben wir ja Medizin und Ärzte, und da brauchen wir das ja alles nicht mehr. Nein, wir können auch heute ihm alles sagen und ihm alles hinhalten, ihn bitten, dass er eingreift, handelt. Und lasst uns nicht enttäuschen, lasst uns nicht aufgeben, auch wenn wir das schon oft und manchmal vielleicht zu oft gemacht haben. Ich glaube, Gott sehnt sich danach, dass wir nicht aufgeben, dass wir genauso wie Jesus am Kreuz konsequent diesen Weg bis zu Ende gegangen ist, dass wir auch in der Zeit, wie wir hier auf der Erde leben, unser Vertrauen nicht wegwerfen oder es kleiner werden lassen und vielleicht so ein paar Bereiche in unserem Leben ausklammern, wo wir sagen, also da ist ja bei mir Hopfen und Malz verloren, da mache ich eh, was ich will, ne, da bin ich der König in meinem Leben. Und dann gibt es so ein paar Bereiche, ne, wo ich so ganz gut und ganz locker, ne, Gott in meinem Leben die Oberherrschaft geben kann. Aber ich glaube, Gott sehnt sich, und ich merke, dass mich das genauso betrifft wie jeden anderen, dass wir uns ihm ganz hingeben, dass wir nicht so ein paar Bereiche für uns reservieren oder eben denken, das reicht nicht, um es Jesus zu nennen. Jesus hat es alles gekostet, alles. Sein Leben, seine Beziehung zu seinen Jüngern. Für seine Mutter besorgt er noch den Johannes als den Versorger. Der menschliche Teil von Jesus hat alles aufgegeben. Und ich glaube, dass in dieser letzten Zeit das für ihn sicherlich noch mal ganz besonders schwierig war, weil er eben diese 3 Jahre hier auch als Mensch gelebt hat. Und so wie er gelebt hat, hat er sich voll hineinbegeben. Er hat an Hochzeitsfeiern teilgenommen, er hat sich taufen lassen, er hat sich nicht, war sich für nichts zu schade. Er hat auch deutlich gemacht, wenn der Handel im Tempel zu groß wurde, wenn da zu viel Gewinnmaximierung und Verkauf angesagt war. Er hat sich mit allem, was ein Mensch machen kann, hineingegeben und er hat alles gegeben. Und ich glaube, das wäre zu unfair, wenn wir sagen würden, na ja, er hat ja gewusst, dass er auch Gott ist und er wird bei Gott sein und das ist ja nicht so schlimm. Nein, ich glaube, dass er war eben zu 100% Mensch und zu 100% Gott. Und die Göttlichkeit hat ihm an der Stelle am Kreuz das nicht genützt, dass es ihm nicht alles gekostet hätte. Jesus hat das alles gekostet. Die Frage an uns ist, bist du auch bereit? Oder wie viel bist du bereit zu geben? Wie viel bist du bereit zu geben? 50%? 65%? Und so können wir ihm im besten Fall mit unserem Leben und mit der Führung in unserem Leben danken. Nicht nur mit Worten, Liedern und Gebeten, sondern auch mit unserem Leben. Bist du bereit dazu?